ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Heute geht's ums Geld. Eigentlich um das, was wir nicht haben. Es dreht sich um Schulden und zwar die ganz großen, die Staatsschulden. Und dafür begrüße ich den Wirtschaftsjournalisten Christian Schütte. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Freue mich, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Danke, dass Sie gekommen sind. Eine persönliche Frage habe ich gleich mal zum Start. Wie kann das eigentlich zu einem Lieblingsthema werden, dass Sie ein ganzes Buch sogar darüber geschrieben haben?
Ich bin jetzt seit ungefähr 30 Jahren im Wirtschaftsjournalismus, habe in den frühen 90er Jahren angefangen und das war immer ein Thema, was so mitlief, was wichtig war, was sich aber im Laufe der Jahre dann doch immer wieder ein bisschen anders akzentuiert hat. Und vor allen Dingen hatten wir im vergangenen Jahrzehnt, in den 2010er Jahren, ja eine ganz verrückte Situation. Viele Leute haben das ja auch selber erlebt. Die Zinsen waren teilweise negativ. Staatsschulden wurden auf einmal sehr populär. Und wir haben jetzt aber nach der Corona-Zeit eigentlich auch sowas wie eine Zeitenwende an den Kapitalmärkten. Es gibt wieder Zinsen und auf einmal merken wir, die Schulden sind ein großes Problem. Und das hat mich dann motiviert zu sagen, das muss man mal aufgreifen. Gerade auch mit der längeren Perspektive. Wie kommen wir eigentlich dahin, dass wir heute solche großen Probleme haben? Wie kann das sein, dass Schulden mal sexy sind und dann mal wieder ganz schlimm?
Die Schulden, die aktuell etwa die USA, Europa und Japan angehäuft haben, sind im Vergleich zur Wirtschaftskraft so hoch wie am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und zu dem Thema rede ich in SWR1 Leute mit dem Wirtschaftsjournalisten Christian Schütte. Wenn wir über die Entwicklung der Staatsschulden allein hier bei uns sprechen, dann schauen Sie nicht nur auf die letzten Jahre mit dem russischen Angriffskrieg, der einiges verändert hat, mit der Pandemie, sondern Sie gehen deutlich weiter zurück, nämlich bis zur Wiedervereinigung. Warum?
Ja, weil ich glaube, es ist wichtig zu sehen, wo wir stehen. Also das Thema Staatsschulden ist ja nicht neu. Es kann man weit zurückgehen. Revolutionen hat es darüber schon früher gegeben. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn wir jetzt auch hier in Deutschland über die deutsche Staatsverschuldung reden, zu sehen, wo stehen wir im historischen Vergleich, im internationalen Vergleich. Wie hat sich das entwickelt und warum sind wir da, wo wir sind? Deutschland, kann man sagen, steht ja eigentlich erfreulich gut da. Wir sind nur knapp über dem Maastricht-Limit, 60% des BIP. Wir hatten in den 2010er Jahren einen Rückgang der Staatsverschuldung. Also die großen Schübe, die wir erlebt haben, die liegen eigentlich schon eine Zeit zurück. In den 70er Jahren hat das angefangen, das damals unter dem Stichwort Keynesianismus, also Steuerung der Konjunktur durch die Wirtschaft, man angefangen hat, größere Schulden zu machen. Dann kam die deutsche Einheit, die über Schulden finanziert werden musste. Da ist viel aufgebaut worden. Aber seither hat man das eigentlich in Deutschland ganz gut im Griff. Wenn man jetzt andere Länder anguckt, dann sieht es da aktuell sehr viel schlechter aus. Also viele haben ja mitgekriegt, was in Frankreich los ist, in den USA.
Kann ich so weit schauen, genau.
Und jedes Land hat so ein bisschen seine eigene Geschichte bei den Schulden. Frankreich ist eigentlich seit Jahrzehnten auf einem Pfad immer steigender Schulden und jetzt an dem Punkt, wo es eben kritisch wird. Die USA hatten in den 90er Jahren eigentlich eine sehr gute Entwicklung. Also das muss man vielleicht auch einmal kurz erzählen, dass wir um die Jahrtausendwende, damals hatten wir die New Economy, Internetboom und so weiter, in den USA die Schulden so weit abgebaut hatten, dass für einen Moment sogar darüber diskutiert wurde, was machen wir eigentlich, wenn es gar keine amerikanischen Staatsanleihen mehr gibt? Also ist das dann schlecht für die Märkte? Amerika baut seine Schulden komplett ab, ist das gut? Dann kam 9/11, der Irakkrieg und die Schulden gingen wieder hoch. Dann kam die Weltfinanzkrise, die aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Punkt war. Also Lehman Crash, da haben alle Länder dann, sind voll in die Schulden gegangen. Manche schneller, manche mit etwas mehr Zögern, aber richtig in die Schulden gegangen. Und seither geht's eben in den USA immer weiter aufwärts. Corona war dann der letzte Punkt, wo auch nochmal alle richtig reingegangen sind. Und deswegen stehen die USA heute an einem sehr kritischen Punkt. Es gibt dann auch noch ein Land wie Japan, das hatte Anfang der 90er Jahre schon eine große Finanzkrise und ist seither auf dem Weg nach oben mit den Schulden.
Da gucken wir gleich nochmal drauf. Was ich mich generell frage, ist eine Staatsverschuldung generell als schlecht zu bewerten? Das ist ja die Frage, finde ich schon.
Also generell schlecht ist sie nicht. Das muss man klar sagen. Schulden können ja produktiv genutzt werden. Oder es kann gute Gründe geben, wenn man ganz dringend mal für eine große Aufgabe viel Geld mobilisieren muss. Zum Beispiel auch jetzt Krieg, Ukraine. Dann sind Schulden natürlich ein Mittel der Wahl. Oder wenn man investiert, dann hat man ja, kennt jeder, hat man ja am Anfang nicht so viel Geld, um jetzt ein Haus zu kaufen oder ein Unternehmen, eine große Anlage zu bauen. Also Schulden können auch sinnvoll und richtig sein. Das Problem ist nur, dass sie halt sehr verführerisch sind. Und wenn man dieses Instrument immer wieder nutzt und nicht für die richtigen Zwecke, dann kumulieren sich halt die Probleme. Ich würde sagen, der politische Vorteil und Nachteil von Schulden ist, dass man sozusagen den Verteilungskonflikt, die Frage, wer bezahlt denn jetzt hier eigentlich, den kann man mal aufschieben. Also wir müssen jetzt ganz schnell was machen. Ehe wir jetzt darüber reden, wer den Deckel zahlt, gehen wir mal in die Schulden. Aber der Konflikt bleibt natürlich da. Klar. Da muss man irgendwann später muss man das mal klären. Und wenn man das in der Politik immer weiter aufschiebt, dann wird es halt irgendwann so ein dicker Brocken, dass es gefährlich wird.
Sie schreiben für das Manager-Magazin über volkswirtschaftliche Fragen und Geldanlagen. Und Sie haben das Buch Die Schuldenbombe herausgebracht. Wie erklären Sie aktuell weltweite Entwicklungen dieser Staatsschulden? Haben Regierungen, wie kann man das sagen, früher vorsichtiger investiert?
Nein, ich glaube nicht, dass Regierungen früher grundsätzlich vorsichtiger waren. Wie gesagt, wenn man lange Zyklen anguckt, dann gab es immer Regierungen und ganze Nationen, die über Schulden schwer gestolpert sind. Wir haben halt in den vergangenen Jahren Spielräume gehabt. Und gerade Deutschland hat im Moment ja auch einen Spielraum. Man hat sozusagen ein Dispo und den nutzt man jetzt für wichtige Aufgaben. Aber wir sind, glaube ich, in einer Situation, deswegen der Titel, die Schuldenbombe, wo manche Länder, viele Länder, eigentlich die meisten großen Industrieländer außer Deutschland, eben so am Rande ihres Dispos lavieren. Und da wird's dann kritisch.
Müssen wir dann vielleicht auch feststellen, dass so diese Bankensysteme, unsere Bankensysteme möglicherweise nicht so stabil sind, wie wir es gehofft haben?
Also wir haben ja in der Weltfinanzkrise 2008, 2009, Lehman-Crash, und dann in der Euro-Krise eigentlich schon mal erlebt, wie anfällig Bankensysteme sein können. Also das war ja damals wirklich eine Nahtoderfahrung für das Finanzsystem, das kann man glaube ich so sagen. Wir haben dann daraus gelernt, die Politik hat neue Regeln eingeführt. Wir sind glaube ich heute sicherer in vieler Hinsicht. Wir haben auch in Europa ja Mechanismen aufgebaut. Also wir stehen, glaube ich, jetzt nicht morgen vor dem Bankencrash. Aber wir bauen eben bei den Staatsschulden Risiken auf. Da wird immer mehr Sprengstoff, um mal bei dem Bild zu bleiben, es wird sozusagen immer mehr Sprengstoff da reingepackt. Wenn man den gut managt, dann ist das kann das gut gehen. Aber wenn mal da irgendwie ein Funke reinfliegt, kann es halt auch sehr schwierig werden. Und also einige große Länder, USA sind da als die führende Weltfinanzmacht natürlich die wichtigsten, aber auch die Eurozone sind im Moment, glaube ich, in einer schwierigen Lage.
Ich will auch gar nicht irgendwie so weit gehen, um zu sagen, früher war alles besser oder sowas, aber sind Herausforderungen, die wir heute vielleicht haben, denen wir uns gegenüberstellen oder denen wir uns stellen müssen, sind die größer, finanziell umfangreicher als das vorher der Fall war? Also wenn wir alleine auf die USA schauen, gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen nach 10:30 genauer drauf ein. Aber ist das alles ein bisschen größer geworden?
Also wir haben sicherlich große Aufgaben, die im Moment über die Staaten finanziert werden müssen. Wir haben, ja, man könnte die jetzt alle durchgehen. Wir haben diese große Transformation, Dekarbonisierung, wir haben die Digitalisierung, wir haben eine Deglobalisierung, also diese vernetzten Lieferketten, die wir in den letzten Jahren hatten, aufgebaut haben. Wir müssen jetzt neu arrangiert werden. Wir haben das Thema Verteidigung. Also da ist sehr viel so auf dem Tablett. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie historisch einzigartig ist. Die Schwierigkeit ist, dass man Prioritäten setzen muss. Und das ist halt politisch immer unangenehm. So zu sagen, wir können jetzt nicht alles machen. Wir müssen umschichten, vielleicht auch ein paar Sachen verzichten. Und ja, wenn man dann in Gesellschaften ist, und das sieht man ja auch im Moment, die extrem polarisiert sind, also in den USA Trump und die Trump-Gegner, in Frankreich die Linken, die Rechten, dazwischen eine handlungsunfähige Regierung. In so einer extremen Polarisierung wird es halt schwierig, dann das finanziell auch alles zu ordnen.
Was mich überrascht hat, was ich aus Ihrem Buch mitgenommen habe, unter anderem ist, wenn wir international bleiben, dass Japan der weltweite Schulden-Champion ist. Sie haben es eben schon angesprochen. Wie kann man das erklären?
Ja, Japan ist sozusagen der Patient 1 in dieser ganzen Thematik. Japan, manche erinnern sich vielleicht noch, war in den 80er Jahren eine enorm stark wachsende Wirtschaft. Amerika hat damals vor Japan gezittert, nicht vor China. Die hatten einen enormen Boom und dann gab es Anfang der 90er Jahre einen richtigen Crash, schweren Immobiliencrash, die Börse ist eingebrochen, Riesenfinanzkrise. Und Japan musste Staatsschulden machen, hat lange rumlaboriert, wie man aus dieser Krise rauskommt. Und eigentlich seit Jahrzehnten haben sich dort Staatsschulden aufgetürmt. Brutto, also wenn man die eigenen Assets des Staates beiseite lässt, dann ist die Staatsverschuldung da bei ungefähr 250% des BIP. Das ist Weltrekord. Und Japan hat sozusagen dieses Problem schon sehr viel länger als alle anderen, ist insofern auch immer ein interessantes Vorbild. Man guckt dahin und denkt sich, wie kann das eigentlich funktionieren? Und man kann auf den ersten Blick sagen, ja, eigentlich erstaunlich, Japan hat man so als Krisenkandidaten gar nicht auf dem Schirm. Das scheint ja alles sehr stabil da.
Das stimmt.
Wie machen die das eigentlich?
Als König der Schulden bezeichnete sich Donald Trump vor seiner ersten Amtszeit als US-Präsident. Niemand weiß in der Angelegenheit besser Bescheid als er, sagte er. Das muss er dann spätestens jetzt auch zeigen und das wollen wir in SWR1 Leute mal ein wenig bewerten lassen vom Wirtschaftsjournalisten Christian Schütte. Ist Donald Trump so gut im Umgang mit Schulden oder ist er besser in Schulden machen?
Also er ist auch privat sicherlich besser im Schulden machen gewesen. Er ist ja Immobilienunternehmer, da braucht man Schulden, das ist ganz normal. Er hat, glaube ich, in seiner Karriere auch mehrfach Insolvenz angemeldet für Projekte. Also er weiß auch, wie man sich im Notfall Schulden entledigen kann, die man nicht bezahlen kann. Er weiß auch, glaube ich, wie wichtig der Zins ist, den man zahlt. Wie wichtig es ist, dass man eine Bank im Rücken hat, die einem immer freundlich gesonnen ist. Also er kennt sich mit dem Thema, glaube ich, von seiner betriebswirtschaftlichen Seite her ganz gut aus. Die andere Frage ist, ob er im Blick hat, wie die Verschuldung der USA volkswirtschaftlich funktioniert. Das ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes.
Wie haben sich die US-Schulden in den vergangenen 20 Jahren, also unabhängig dann logischerweise von Donald Trump, sondern schon davor, entwickelt und welchen Ausblick wagen Sie da?
Also sie sind eigentlich seit der Weltfinanzkrise 2008, 2009 immer weiter gestiegen. Sie werden auch wahrscheinlich weiter steigen. Also eigentlich sind sich alle Ökonomen und auch viele Politiker in den USA einig, dass die Staatsschulden der USA außer Kontrolle sind. Das war eigentlich auch, der Punkt war für mich auch der Anlass, dann mal dieses Thema aufzugreifen und letztlich das Buch zu schreiben, weil man das ja selten hat, dass es so einen Konsens gibt. So kann es eigentlich nicht weitergehen, aber es geht trotzdem so weiter. Also die Schulden sind vor allen Dingen dann in der Corona-Zeit nochmal massiv ausgeweitet worden. Und die USA leisten sich auch jetzt Defizite, obwohl die Wirtschaft sehr gut läuft. Also man muss ja beim Thema Schulden, vielleicht grundsätzlich zur Begrifflichkeit, immer unterscheiden den Schuldenberg, den Bestand, und die neuen Kredite, die ich draufpacke. Und die Idee ist eigentlich, wenn die Wirtschaft gut läuft, dann lege ich ein bisschen was zurück und baue den Schuldenberg ab. Und wenn sie schlecht läuft, dann mache ich wieder neue Schulden. Aber die USA machen im Moment bei boomender Wirtschaft riesige neue Schulden. Auch die USA haben ein demografisches Problem. Die altern, die Gesundheitsversorgung ist sehr teuer.
Schuldenquote von über 126% des Bruttoinlandsproduktes.
Ja, also man kann das jetzt dann immer noch ein bisschen hin und her rechnen. Es gibt, wenn man also berücksichtigt, dass ein Teil dieser Schulden bei der eigenen Rentenversicherung ist, dann kommt man auf ein bisschen weniger, auf 100. Aber der Trend ist einfach fatal. Und wie gesagt, es sind sich alle eigentlich einig, dass sie außer Kontrolle sind, dass etwas passieren müsste. Und das Erstaunliche und Erschreckende ist, dass aber trotzdem nichts passiert.
Aber Trumps Zollpolitik, wenn wir jetzt mal aktuell bleiben, dann wird doch da zumindest von US-Finanzminister Scott Bessent gesagt, dass es einen regelrechten Geldregen für die USA gibt mit über 500 Milliarden Dollar in diesem Jahr. Das wäre doch dann das, was passiert.
Das ist natürlich ein Beitrag. Ich glaube, es gibt schon so etwas wie ein Konzept bei Donald Trump. Die Frage ist, ob das aufgehen kann, aber es gibt so etwas wie ein Konzept. Das eine ist ganz stark Fokus auf Wachstum. Und das ist auch richtig und wichtig, weil man Schulden ja immer in Relation sehen muss zu den Einkommen. Das ist ja auch wie im Privaten, wenn ich Schulden habe und meine Einkommen steigen, dann wird das alles immer leichter tragbar. Wenn das Einkommen nicht steigt oder schrumpft, dann wird es ein Problem. Also Wachstum ist eigentlich der Königsweg aus Schulden oder um die Tragfähigkeit von Schulden zu erhalten. Und Trump hat da große Ziele. Das andere ist, dass er über die Zölle sozusagen die Ausländer beteiligen will an der Finanzierung des amerikanischen Staates. Dann gibt es noch die Komponente, dass man gewisse Ausgaben streicht. Man erinnert sich vielleicht noch an dieses kurzlebige Projekt von Elon Musk, diesen Doge,
wo er in die Behörden gegangen ist.
In die Behörden so mal so richtig ausmisten, die Bürokratie abbauen, unnütze Aufgaben streichen. Das ist natürlich auch immer eine wichtige Aufgabe, gar keine Frage. Das macht jedes Unternehmen ja auch oder jeder Haushalt, wenn man sparen muss, dann durchforstet man mal, was man so.
Welche Möglichkeiten hat man noch?
Möglichkeiten hat man? Aber dieses Musk-Projekt hat am Ende eben dann doch nicht so viel geliefert. Also es ist an der Ecke wird man den Haushalt nicht sanieren. Aber so ist eigentlich diese Vorstellung. Man kurbelt das Wachstum an, man streicht unnütze Ausgaben, was immer das ist. Man erhöht erstmal die Steuern für die Ausländer. Jedenfalls ist das die Idee. Faktisch werden diese Zölle dann wahrscheinlich von den US-Verbrauchern auch bezahlt werden. Man versucht eben Ausgaben, die man bisher selber hatte, im militärischen Bereich zum Beispiel, dann an die Verbündeten zu schieben. Das scheint mir so die Vorstellung. Aber wenn man das insgesamt anschaut, wird das vermutlich nicht reichen.
Unser Land trägt 3% der weltweiten Staatsschulden und ist zu 30% bei der eigenen Zentralbank verschuldet. Was sagen diese Zahlen aus? Und sie relativieren es, glaube ich, ein bisschen.
Ja, also zunächst mal sagen die Zahlen aus, wenn man auch noch weitere dazu nimmt, dass Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern, den großen Industrieländern, relativ solide dasteht. Also relativ. Also wir sprachen eben über USA, Japan. Solche Verhältnisse haben wir bei uns nicht. Das Thema, wie stark sind wir bei der eigenen Notenbank verschuldet, das ist ein sehr spezielles. Also die Notenbank ist die EZB. Die hat in den vergangenen Jahren, in den Krisen, Staatsanleihen gekauft von allen Ländern. Sie ist im Moment dabei, das wieder abzuschmelzen. Sie veröffentlicht da auch nicht regelmäßig klare Zahlen dazu. Das ist also eine grobe Schätzung. Wahrscheinlich ist es jetzt etwas weniger. Da kann man auch sagen, zunächst mal, wenn man es positiv sieht, das sind Schulden, die sozusagen nicht akut gefährlich sind, weil die Notenbank ja zum Staatssektor gehört und man schuldet es sich in dem Sinne selbst.
Jetzt hatten wir in dieser Woche im Bundestag die Haushaltsberatungen, die abgeschlossen wurden für das laufende Jahr. Unionsfraktionschef Jens Spahn meinte zur Aufnahme neuer Schulden durch die Regierung, er hat das verteidigt, es gehe darum, Investitionen als eine Grundlage für Wachstum anzusehen. Hat er damit recht? Also wir sprechen über Investitionen von mehr als 500 Milliarden Euro, aber halt auch eine Neuverschuldung von rund 140 Milliarden.
Also wenn er das so macht, wie er das sagt, dann hat er damit recht. Aber das ganz große Problem, das jetzt ja auch langsam so deutlich wird in der politischen Diskussion, ist, dass viel Geld ja gar nicht investiert wird, sondern konsumiert wird. Also man hat sich da Anfang des Jahres diese Verschuldungsspielräume geschaffen, hat jetzt viel Geld in der Kasse und jetzt geht es los, dass man eben anfängt rumzudefinieren, was denn alles so irgendwie investiv ist. Und das ist ja nicht nur eine Wortklauberei, sondern am Ende ist das genau das ökonomische Problem. Wenn man das Geld gut anlegt, dann steigen die Einkommen dadurch, dann werden wir künftig besser in der Lage sein, diese Schulden auch zu bedienen und dann ist am Ende alles gut. Ja, also das ist das klassische investive Verwendung von Schulden.
Also aber, das heißt, die Zahlen sind das eine, was aber mit den Summen gemacht wird.
Das ist der Punkt. Also was kriegen wir denn dafür? Und eine große Komponente sind ja auch Rüstungsausgaben. Die sind notwendig, aber die erzeugen ja keine künftigen Einkommen. Also wenn ich einen Panzer in die Halle stelle oder Drohnen, dann generieren die keine Einkommen, sondern das ist sozusagen aus einer volkswirtschaftlichen Sicht Konsum. Und trotzdem muss ich später diese Schulden bedienen. Und ich glaube, das ist eigentlich die Diskussion, die wir jetzt viel, viel härter auch führen müssen, dass man es der Regierung nicht durchgehen lassen darf, dass sie all dieses Geld jetzt unter der Überschrift Investition irgendwohin schiebt, wo halt Lücken sind oder dass man Dinge, die man sowieso schon machen wollte, jetzt daraus finanziert. Also wenn das langfristig was sich auszahlen soll, dann muss es eben investiert werden. Und eins noch dazu, vielleicht, es gibt da immer so ein Missverständnis, sage ich mal. Wenn der Staat sich für Schulden und Ausgaben tätigt, hat das zunächst ja einen Nachfrageeffekt. Also ist völlig klar, da gibt es dann Aufträge und dann brummt der Laden. Das ist der eine Effekt. Aber sobald dann die Aufträge aufhören, war es das. Das ist so dieses berühmte Strohfeuer. Also die Nachfrage als solche bringt uns kein dauerhaftes Wachstum, sondern entscheidend ist, was wird dafür dann geschaffen. Also Infrastruktur oder Bildung, was tatsächlich langfristig Einkommen generiert. Und ja, ich glaube, da beginnt im Moment die große Schummelei oder Verschiebebahnhof, wie das Stichwort gerade heißt.
Die Schuldenbombe heißt das aktuelle Buch von SWRs Leutegast, dem Wirtschaftsjournalisten Christian Schütte. Der Buchtitel, der hat auch was von Panikmache, oder?
Ja, Panikmache.
Oder was Reißerisches.
Was Reißerisches, ja. Ich würde sagen, es soll Aufmerksamkeit natürlich erzielen, was ja Titel tun sollen. Aber ich glaube, es ist treffend insofern, als wir wir sprachen eben darüber, wir haben Sprengstoff im System. Und da wird teilweise weiterer Sprengstoff reingepackt. Und wann das explodiert, ob es überhaupt explodiert, das kann man natürlich nicht sagen. Es ist aber eine riskante Situation, die sich da aufbaut. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu sehen, dass dort Sprengstoff sich ansammelt, damit man eben entsprechend Sicherungen baut, die Risiken reduziert. Und ich glaube, dass das Thema Schulden in Deutschland in den letzten Jahren so ein bisschen vom Radar verschwunden ist. Wir hatten diese Diskussion um die Schuldenbremse. Da war eigentlich vielfach das Gefühl, ach, wir haben zu wenig Schulden gemacht. Guck mal, wie die Straßen aussehen und die Brücken zerfallen. Wir müssten mal wieder mehr Schulden machen. Was ja auch richtig ist. Wir haben Investitionsbedarf. Aber man hat die Risiken, die mit Schulden einhergehen, so ein bisschen aus den Augen verloren. Und meine These ist, wir kommen in eine Zeit, wo diese Risiken zurückkehren. Und wenn man in andere Länder schaut, dann sind sie dort eben sehr deutlich schon sichtbar. Also, wie sagt man, handle with care, wenn wir damit Sprengstoff umgehen.
Sollte man wissen, was passieren
kann. Was man tut.
Ihr Kapitel Leben mit der Schuldenbremse hat ein Zitat von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorweggestellt. Wir werden private Ersparnisse in dringend benötigte Investitionen umwandeln, heißt es. Das klingt, was ist es, eine Drohung oder wie deuten Sie es?
Also man kann es, manche würden es vielleicht als eine Drohung verstehen. Ich glaube zunächst mal, der Hintergrund ist, dass wir seit langem einen Abfluss von Kapital in die USA haben. Also wir sprachen über die amerikanischen Staatsschulden, die werden auch finanziert durch zuströmendes ausländisches Kapital. Börseninteressierte wissen, die amerikanische Börse hat sich großartig entwickelt. Also da fließt sehr viel Geld ab. Auch die Start-ups in Amerika werden mit europäischem Geld letztlich finanziert. Und das ärgert die Europäer natürlich, die europäische Politik natürlich enorm. Und man will da diese Mittel hier halten. Das ist soweit, finde ich, völlig in Ordnung. Nur muss man dann eben auch entsprechend attraktive Möglichkeiten bieten. Die etwas düsterere Interpretation dieses Zitats wäre, was passiert, wenn die Leute das nicht freiwillig machen? Also wenn die Leute weiterhin sagen, anderswo ist einfach besser für mein Ersparnis, wird man dann vielleicht hier anfangen, die Kapitalmobilität etwas einzuschränken. Und wenn man mal historisch guckt, ist das ja, kommt sowas vor. Das ist durchaus ein Szenario. Also wenn es eng wird für eine Nation, dann hält man eben das Kapital im eigenen Land. Und nochmal, absolut wichtig ist natürlich der Punkt Investitionen. Also wenn das tatsächlich in einkommenserzeugende Investitionen fließt, ist gut. Aber wenn es verballert wird, ist es sehr gefährlich.
Ich habe noch ein zweites Zitat mitgenommen aus dem vergangenen Mai von EZB-Chefin Christine Lagarde. In Berlin hat sie es gesagt, da sprach sie von einer historischen Chance für den Euro. Was ist dann so ein Satz wert? Soll der beruhigen oder ist da tatsächlich was dran, dass an der jetzigen Lage dann tatsächlich die Chance für den Euro liegt?
Also es ist etwas dran in dem Sinne, als Amerika, wir sprachen drüber, im Moment sehr viel Vertrauen verliert. Also viele fragen sich, kann man sein Geld da diesem Herrn Trump noch anvertrauen? Was wird mit dem Dollar?
Also je schwächer der Dollar wird, desto stärker könnte der Euro.
Der Euro ist ja im Moment auch relativ stark. Der Dollar gegenüber dem Dollar, der Euro zugelegt. Und der Euro ist von Anfang an ja angelegt gewesen, auch als ein Projekt, mit dem man dem Dollar Konkurrenz macht. Also gerade Frankreich hat sich, die französische Politik hat sich eigentlich immer sehr darüber geärgert, dass die Amerikaner durch den Dollar mit der Weltreservewährung einfach da die im Finanzsystem die Ansagen machen und alle anderen müssen springen. Und eine Weltmacht Europa, ein starker Player Europa braucht auch eine unabhängige Währung. Und wenn man es schafft, den Euro zu einer Reservewährung zu machen, dann kommt man letztlich in diese Situation, die die Amerikaner bisher genießen. Dann fließt das Kapital zu. Menschen auf der Welt sagen, Mensch, ich will mein Geld irgendwie in Sicherheit bringen. Ich will das irgendwo anlegen, wo ich mich drauf verlassen kann. Und wenn man in dieser Position ist, dann eröffnen sich eben neue Kreditspielräume. Und darauf zielt die europäische Politik eigentlich schon immer ab. Und Frau Lagarde hat das jetzt mal auf den Punkt gebracht und gesagt, jetzt wäre eigentlich der Moment. Allerdings hat sie auch gesagt, damit wir das hinkriegen, müssen wir noch ganz, ganz viel machen. Also wir sind weit davon entfernt und also ehrlich gesagt, ich sehe das noch nicht.
In den Nachkriegsjahren half etwa Deutschland ein Wirtschaftswachstum, um wieder auf die Beine zu kommen. Wenn ich Sie richtig verstanden hatte, wir haben es eben vom aktuellen Haushalt gehabt. Die Zahlen auf dem Papier, ja, die stimmen, aber was damit gemacht wird, das ist dann das Entscheidende. Dieses Wirtschaftswachstum aktuell sehen Sie dann momentan nicht?
Ja, das ist das Problem gerade in Deutschland. Also sozusagen, da ist Deutschland ganz hinten. Wir haben seit 5 Jahren ja praktisch kein Wachstum mehr. Und das verschlimmert auf lange Sicht natürlich auch die Schuldensituation. Um es vielleicht nochmal grundsätzlich zu sagen, bei den Staatsschulden geht es ja nicht darum, dass die irgendwann mal komplett abgetragen werden müssen. wie man das privat macht, wenn man dann ein Haus dann abbezahlt und irgendwann sind die Schulden auf null. Darum geht es eigentlich nicht. Ein Staat kann durchaus auch Schulden mit sich tragen.
Der
Schuldenberg muss halt in einem vernünftigen Verhältnis immer bleiben zu der Wirtschaftskraft. So, der Schuldenberg darf nicht dauerhaft schneller wachsen als die Wirtschaftskraft. Das heißt, wenn meine Wirtschaftskraft kräftig wächst, dann bin ich schon mal auf einem guten Weg. Aber um diese Relation geht es. Wirtschaftskraft versus Schulden. Deutschland ist bei der Dynamik der Wirtschaftskraft im Moment sehr weit hinten. Und wenn es jetzt gelingt, durch diese Schulden das Wachstum anzukurbeln, nachhaltig anzukurbeln, dann ist das gut. Wenn das nicht gelingt, dann kriegen wir ein großes Problem.
Darf ich bei großem Problem gleich dazwischen grätschen?
Ja.
Inflation, die könnte drohen. Wäre das die logische Folge oder wäre das auch eine Hilfe, um wieder rauszukommen, frage ich mich.
Ja, beides. Es ist eine große Hilfe, aber es ist eben gerade deshalb
es ist
der bequeme Ausweg. Ja. Also wenn wir das jetzt sozusagen durchdeklinieren, also wir schaffen es nicht mit unser Einkommen, wenn wir jetzt mal das weltweit sehen, Amerika, Frankreich, Deutschland ist noch das Fragezeichen, wir schaffen es nicht, rauszuwachsen, den goldenen Weg zu finden. Dann bleibt erstmal ja nur sparen. Also Steuern rauf, Ausgaben kürzen. Das ist sehr unpopulär, sieht man in Frankreich. Mhm. Was bleibt dann? Wenn die Geldgeber sozusagen unruhig werden, wenn die Anleihekäufer nicht mehr so richtig wollen, dann steigen die Zinsen. Und dann hilft die Notenbank. Das ist eigentlich das, was wir ja auch gesehen haben in den Finanzkrisen der 2010er. Was man jetzt auch in den USA sieht, was übrigens auch das Erfolgsgeheimnis von Japan ist. Wenn keiner mehr die Staatsanleihen kauft, dann kann die Notenbank ja das Geld drucken und die Anleihen kaufen. Damit kann sie stabilisieren, da hat sie so eine Feuerwehrfunktion. Aber wenn sie das dauerhaft macht, dann schöpft sie eben Geld und das hat eine inflationäre Wirkung. Politisch ist das sehr angenehm, weil der Verteilungskonflikt dann nicht so sichtbar wird. Also wenn ich jetzt spare, also Ausgaben kürze, Steuern erhöhe, dann trifft das konkrete Gruppen. Da weiß jeder, oh, das bedeutet das für mich. Inflation ist sehr schwer zu fassen. Niemand weiß so genau, was ist jetzt eigentlich mein Beitrag dazu. Aber wenn man einfach mal zurückguckt auf die Inflationsphase, die wir hatten ja eine heftige Inflation nach Corona, dann hat das sehr deutlich dazu beigetragen, dass die Schuldenstände in Relation zum nominalen Einkommen gesunken sind. Also es hat das Schuldenproblem doch deutlich erleichtert. Auch Länder wie Italien zum Beispiel, die seit vielen Jahren mit hohen Schulden kämpfen, konnten den Schuldenstand in Relation zum nominalen Einkommen zuletzt senken durch Inflation. Also Inflation ist sozusagen der easy way out. Und da soll dann eigentlich eine Notenbank hart dagegenhalten. Ob sie das tut und was dann passiert in diesem Konflikt zwischen Politik und Notenbank, das kann man schwer vorhersagen. Aber da kann es eben auch Unfälle dann geben.
Bundeskanzler Friedrich Merz sprach rund um den Beschluss des Haushalts für das laufende Jahr von einer schwierigen Aufgabe, den Bürgerinnen und Bürgern Sparmaßnahmen zu vermitteln. Wenn Sie jetzt Finanzberater des Kanzlers wären, was hätten Sie für einen Tipp für ihn?
Ich würde jetzt nicht konkrete Tipps geben, welche Steuern er raufsetzen soll, welche.
Aber ohne geht's nicht.
Die eine Diskussion, die ja breit geführt wird, ist das Thema Rente. Wenn wir jetzt mal langfristig gucken, wohlgemerkt, da geht es nicht um die heutigen Rentner, sondern um die Rentner
der Zukunft.
Dann bauen sich da enorme Lasten auf. Es wäre sehr vorteilhaft, wenn die Lebensarbeitszeit perspektivisch verlängert würde. Weil dann sozusagen aus Zahlungsempfängern Beitragszahler werden, idealerweise. Ich glaube, da spielen jetzt natürlich die politischen Präferenzen eine enorme Rolle, ob man sagt, da sollen jetzt die Reichen mehr zahlen oder ob man sagt, wir können da bestimmte Ausgabenprogramme komplett streichen. Jeder hat sowas. Das macht es eben so schwierig. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von Politik, diese Kompromisse herbeizuführen.
Und nicht ihr Thema.
Also genau. Da habe ich eine private Meinung dazu, aber die ist, glaube ich, nicht relevant. Man muss nur sehen, es gibt diese Aufgabe und Schulden erlauben es eben, dieser Aufgabe auszuweichen. Und die Bürger müssen, glaube ich, verlangen, dass das investiv verwendet wird und dass die Politik da Vorschläge macht.
Diese Woche wurden die Ergebnisse der Langzeitstudie Die Ängste der Deutschen veröffentlicht. Am größten ist demnach die Inflationsangst, auf Platz 3 die Angst vor Steuererhöhung und Leistungskürzungen des Staates. SWR1 Leute geht weiter mit dem Wirtschaftsjournalisten Christian Schütte. Können Sie den Menschen diese Sorgen irgendwie im Ansatz nehmen?
Also im Ansatz nehmen kann ich sie nicht. Man kann natürlich darüber reden, ob es nicht noch größere Probleme in der Welt im Moment gibt. Aber dass beide Gefahren im Raum stehen, das ist, glaube ich, klar. Wir hatten jetzt gerade natürlich die Inflationserfahrung, die selbst die Notenbanken, die dafür verantwortlich sind, unangenehm überrascht hat. Wir hatten vorher jahrzehntelang ja wirklich stabile Preise, man kannte das gar nicht mehr. Und dann plötzlich ging es so richtig ab und geht ja auch noch weiterhin bei manchen Lebensmittelpreisen, nach meinem Eindruck zumindest, auch weiter rauf.
Das stimmt.
Und die Staatsschulden sind natürlich ein Faktor, der da Druck ausübt auf die Notenbanken. Wir sprachen drüber. Das andere ist, dass ein überforderter Staat natürlich irgendwann auch Leistungen kürzen muss, Steuern erhöhen muss. Also ich glaube, Entwarnung kann man da nicht geben. Es kommt darauf an, dass man den goldenen Weg findet. Immer wieder, wir müssen sehen, dass die Wirtschaft wieder anspringt, dass wir tatsächlich Einkommen schaffen, die den Staat dann auch erlauben, seine Aufgaben zu erfüllen, die den Schuldenstand tragbar machen in Europa. Und wenn wir das nicht schaffen, dann kommen eben die anderen.
Ich fand es nur so bezeichnend, dass bei den Ängsten der Deutschen halt unter den ersten dreien zwei mit finanziellem Aspekt sind. Also das sagt ja auch schon viel aus.
Ja, also ich glaube auch, dass die Inflation die Kaufkraft vieler Leute in den vergangenen Jahren sehr empfindlich getroffen hat. Also ist schon ja dann ein existenzielles Risiko auch. Wenn ich in den Supermarkt gehe und merke, meine wöchentlichen Einkäufe werden von Mal zu Mal teurer, dann ist das ja schon was sehr Existenzielles.
Das stimmt. Was macht Ihnen denn aktuell irgendwo in der Welt, ob in Deutschland oder im Ausland, ein wenig Mut, dass es finanziell dann auch mal wieder ein bisschen aufwärts gehen könnte?
Wie sagt man hier, in der Not wächst das Rettende auch oder so. Sagen wir mal, das Problembewusstsein wächst ja langsam. Also ich glaube, uns ist jetzt schon langsam allen klar geworden, dass wir Probleme haben mit der Dynamik unserer Wirtschaft. Wir sollten, glaube ich, das ist mein Anliegen mit diesem Buch, auch uns klar machen, dass diese Schulden, die wir jetzt machen, langfristig bezahlt oder bedient werden müssen. Wie gesagt, sie müssen nicht abgetragen werden, aber sie müssen bedient werden. Das heißt, das ist auch eine Aufgabe, die man jetzt nicht aus dem Auge verlieren darf, wo gerade das Konto voll ist. Und von daher hoffe ich, dass wir da in die Gänge kommen. Dass auch in anderen Ländern erkannt wird, dass man Korrekturmaßnahmen einleiten muss. Das ist überhaupt nicht einfach, aber das muss einfach passieren.
Ich meine, das lässt sich natürlich auch immer alles schwer vorhersagen. Ich glaube, die Pandemie hatte wirklich keiner auf dem Schirm.
Nein.
Und die Auswirkungen, die Eskalation in der Ukraine durch den russischen Angriffskrieg wahrscheinlich auch nicht. Seit jetzt 5 Jahren hat in Deutschland die Staatsverschuldung stetig zugenommen. Davor gab es sozusagen in der Kurve so ein Abfallen, dass es wirklich gut aussah. Wie seriös lässt sich denn ein Jahr benennen, dass das sozusagen auch mal wieder in die andere Richtung geht? Gar nicht? Seriös?
Sie meinen also ins Positive oder?
Ja, ins Positive. Ins Negative geht es ja stetig.
Also da kann man keine Termine nennen, das wäre vollkommen unseriös.
Weil es von so vielen Faktoren abhängt.
Wenn man sich jetzt den Schuldenstand anguckt, dann ist das eben ja auch etwas, was man mitdenken muss. Sie haben die Beispiele genannt, Pandemie, Ukraine-Krieg. Es kann immer mal was ganz Schlimmes passieren, wo der Staat handeln muss. Und dann ist es wichtig, dass man sozusagen noch ein Dispo hat. Also wenn man immer am Limit des Dispos lebt, dann darf eben auch nichts schiefgehen. Und dann darf, also wir gerade, wenn die letzten Jahre eins gezeigt haben, ist, dass viel schiefgehen kann, Großes schiefgehen kann. Ich brauche einen gewissen Puffer. Und
Den müssen wir uns wieder erarbeiten.
Man muss natürlich sehr aufpassen, das ist auch eine Lehre, würde ich sagen, aus der Zeit nach der Finanzkrise, dass man nicht, das nicht übers Knie bricht. Dann, also jetzt einen radikalen Sparkurs zu verhängen, wäre sicherlich falsch. Das ist dann wirklich die Rosskur. Die wird aber vielleicht irgendwann unvermeidlich, wenn man es nicht jetzt planmäßig angeht und die Konsolidierung mitdenkt.
Thema Staatsverschuldung, aber das können wir natürlich auch runterbrechen auf jeden Einzelnen. Marina May, SWR1-Hörerin aus Stuttgart, fragt, wie soll ich mein Vermögen vor Inflation oder einer Währungsreform schützen? Das Geld in Aktien anlegen, Gold kaufen oder in Sachwerte anlegen? Also jetzt sind Sie kein ausgewiesener Finanzberater, aber eine Einschätzung haben Sie wahrscheinlich.
Ja, eine Einschätzung, genau. So sollte man das verstehen. Sachwerte ist das richtige Stichwort. Die Vermögenswerte, die natürlich betroffen sind, unmittelbar von der Verschuldung des Staates, sind die Staatsanleihen, langfristige Staatsanleihen. Da ist das Risiko. Sachwerte, das sind Aktien. Ja, das ist das Thema Gold. Wer es beobachtet, hat ja gesehen, dass Gold auch in diesem Jahr extrem gut gelaufen ist. Und die viele Prognosen sagen, das wird auch weitergehen. Sachwerte sind natürlich auch Immobilien, Stichwort Betongold. Immobilien sind aber, wie der Name sagt, immobil. Also da hat der Staat dann guten Zugriff drauf mit Zwangshypotheken oder höherer Grundsteuer. Insofern ist das riskant.
Ich bleibe mal bei den Aktien. Volker Bosch aus Echterdingen, der fragt nämlich, was geschieht mit den Wertpapieren in meinem Depot, wenn die verwaltende Bank zahlungsunfähig wird? Sind die Aktien mein Eigentum oder benutzt die Bank diese für Spekulationen wie zum Beispiel Leerverkäufe?
Die Aktien sind ihr Eigentum.
Lässt sich kurz und knapp beantworten. Stichwort Frankreich. Ivo Marusic aus Leonberg hat geschrieben, Frankreich, sagt er, kann nicht durch Abwertung seine Schulden loswerden. Kommt somit eine EU-weite Schuldengemeinschaft oder ist das der Beginn der Auflösung des Euros?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Die Schuldengemeinschaft ist ein mögliches Szenario, ja. Vielleicht muss man nochmal zurückgehen, wie die Eurozone ursprünglich gedacht war. Man hat eine gemeinschaftliche Geldpolitik, aber jedes Land ist für seine Finanzen selbst verantwortlich. Das war von Anfang an eine schwierige Konstruktion und die ist in den vergangenen Jahren immer weiter erodiert. Es gibt Bestrebungen seit langem, eine gemeinsame Fiskalkapazität oder wie das heißt, auf europäischer Ebene einzurichten, gemeinsame europäische Schulden. Das wäre auch wichtig, wenn man, wir sprachen eben darüber, sozusagen den USA Konkurrenz machen will als Reservewährung, dann wollen die internationalen Anleger eben auch europäische Schulden. Es würde aber eine weitere Abweichung von der ursprünglichen Architektur der Eurozone bedeuten. Jetzt wirken da alle möglichen politischen Kräfte. Aus Sicht von Frankreich ist es natürlich eine attraktive Option, möglichst Aufgaben nach Europa zu schieben, diese unlösbaren Haushaltsprobleme irgendwie zu sozialisieren. Man hat in Italien auch seit Jahren diese Diskussion, früher ging es eigentlich immer darum, dass Italien uns allen zur Last fallen könnte. Also da wird, glaube ich, jetzt viel politisches Armdrücken stattfinden. Es gibt einige gute volkswirtschaftliche Gründe, gemeinsame europäische Schulden zu haben. Aber es gibt eben auch die ganz große Gefahr, dass das missbraucht wird, um damit einzelne Länder ihre Schuldenprobleme da abladen, dass das Geld dann nicht gut verwendet wird. Und da ist eine Prognose sehr schwierig, aber es besteht natürlich die Gefahr, dass dadurch der Konsens, der der Europäischen Währungsunion zugrunde liegt, weiter erodiert. Und also ein Stichwort, was von Anfang an ja immer im Raum stand, war Liraisierung. Also dass der Euro sozusagen das wird, was die Lira in ihren schlechten Zeiten, 70er, 80er Jahren war, verwaltet von einer Notenbank, die eigentlich der Politik zu Diensten sein muss. Das wäre das Worst-Case-Szenario.
Wir bleiben im Ausland. Sandra aus Heidelberg fragt, was ist eigentlich mit Griechenland? Wie kamen die aus der Krise, wo dort nicht so lange gearbeitet wird, ist hier die Behauptung, was nicht ganz stimmt.
Nein, also das ist, glaube ich, eher umgekehrt. Wenn man in die Statistiken schaut, sieht man, dass in wenigen Ländern der Welt so wenig gearbeitet wird im Durchschnitt wie in Deutschland.
Lebensarbeitszeit,
aber auch Jahresarbeitszeit. Mhm. Also die Griechen liegen da weit vor uns. Und ich glaube, man muss schon sehen, dass Griechenland nach dieser Finanzkrise eine extrem harte Reformphase durchlaufen hat und sich das auch ein Stück weit erarbeitet hat, dass es jetzt wieder besser läuft. Anderer Teil der Geschichte ist natürlich auch, Schulden von Griechenland wurden erlassen oder es gab in Teilen einen Schuldenschnitt. Die Gläubiger haben eben ihr Geld nicht wiedergesehen.
Alles in allem aber trotzdem ein Positivbeispiel?
Teils ja, also zu sagen, Ende gut, alles gut, wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel nach dem, was da vorgefallen ist. Aber sagen wir, Griechenland hat für den Moment die Kurve gekriegt. Im Moment zahlt Griechenland niedrigere Zinsen als Frankreich.
Aber Ende gut, alles gut nehme ich auf, weil wir sind am Ende der Sendung. Das wäre es, wären es Leute, mit denen es wollte. Das ist Christian Schütte. Vielen Dank für Ihr Kommen und Ihre Erklärungen.
Ja, vielen Dank.
Danke, dass Sie da waren.
Freut, hier zu sein.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.